Solche Merkmale gehören zu den grundlegenden Persönlichkeitszügen und sind Teil der sogenannten Big Five, also der fünf großen Determinanten, auf die man sich in der Persönlichkeitsforschung weltweit mehr oder weniger geeinigt hat. In jeweils unterschiedlicher Mischung kann man mit ihnen modellhaft beschreiben, wie wir sind. Jens Asendorf.
Die sogenannten Big Five, die man in westlichen Kulturen zumindest gut finden kann, das sind also jetzt Dimensionen, auf denen Personen sich unterscheiden. Die eine Dimension ist extrovertiert versus introvertiert, also aus sich herausgehen, eher positive Stimmung versus eher ein reiches Fantasieleben haben und auch eher mal negativ gestimmt sein. Dann die zweite Dimension ist Neurotizismus versus emotionale Stabilität, also stabil im emotionalen Leben, eher instabil im emotionalen Leben. Die dritte Dimension wäre zum Beispiel Gewissenhaftigkeit, Pünktlichkeit. Sie hatten ja dieses Beispiel, ja, dass man immer in letzter Sekunde kommt oder immer pünktlich ist. Dann Verträglichkeit versus cholerisch aggressiv zu sein. Und die letzte, das ist besonders diffizil und ein bisschen umstritten, diese Dimension, ist sowas wie Intellekt, Interesse für Kultur, aber mehr als Intelligenz, also relativ breit gesehen, versus ja auch so eine gewisse Enge und Borniertheit.
Ein Teil dieser Merkmale ist schon vor der Geburt ausgebildet. Es sind sozusagen die untersten, die primitivsten Strukturen. Sie bestimmen zum Beispiel, wie sehr wir uns aufregen, wenn wir uns bedroht fühlen, oder wie stark wir von unseren körperlichen Bedürfnissen getrieben werden. Und obwohl wir diese Grundmuster ein Leben lang nicht verlieren, können diese primären Merkmale verstärkt oder abgeschwächt werden, je nachdem, was nach der Geburt passiert. Gerhard Roth.
Es gibt also kein Persönlichkeitsgen, kein Verbrechergen, kein Intelligenzgen, kein Nobelpreisträgergen, sondern es sind immer sehr viele Gene, die in eher unspezifischer Weise uns bestimmen. Und deshalb findet man auch nicht das Persönlichkeitsgen oder das Intelligenzgen, sondern es ist eine Mischung zwischen anatomischen Strukturen, die sich ausbilden können oder nicht ausbilden. Das sind dann schwere Schädigungen, die ganz früh auftreten. Also wenn Leute ihre Impulse überhaupt nicht zügeln können oder wenn sie intellektuell sehr unterentwickelt sind.
Und das hängt von der Umwelt ab. Im Säuglings- und Kleinkindalter von der Familie, also den engsten Bezugspersonen. Später kommt die soziale Umwelt in Kindergarten und Schule mit dazu. Bindungsforscher untersuchen, welchen Einfluss diese frühen Erfahrungen auf uns haben. Und sie konnten zeigen, dass die ersten drei Lebensjahre in vielerlei Hinsicht ganz entscheidend sind für unser gesamtes späteres Leben.
Die ersten drei Lebensjahre. Haben Kinder in dieser Zeit das Gefühl, dass ihre Bezugs- und Vertrauenspersonen verlässlich und immer erreichbar sind, dann entwickeln sie so etwas wie psychische Sicherheit. Dr. Fabienne Becker-Stoll, Psychologin, Bindungsforscherin und Leiterin des Staatsinstituts für Frühpädagogik in München.
Und das ist, glaube ich, das, wo die Erkenntnisse der Neurobiologie und Gehirnphysiologie der Bindungsforschung einen sehr großen Dienst erwiesen haben. Nämlich zu zeigen, dass diese Erfahrung von Feinfühligkeit in den ersten Lebenswochen, Monaten und Jahren, dass die dieses noch sehr offene und formbare Gehirn des Kindes tatsächlich formen. Und zwar in den bleibenden Strukturen.
Macht ein Kind positive Erfahrungen mit seinen engsten Bezugspersonen, entwickelt es Selbstvertrauen, Zuversicht und das Gefühl, dass das Leben es grundsätzlich gut mit ihm meint. Schwierigkeiten und Hindernisse, die das Dasein notwendigerweise auch mit sich bringt, werden diesen Menschen nicht dauerhaft aus der Bahn werfen.
Das sicher gebundene Kind, so der Fachausdruck, verfügt über eine Art Schutzschild, der es ihm ermöglicht, grundsätzlich leistungsfähig, aktiv und lebensbejahend zu sein und Schicksalsschläge erfolgreich zu meistern. Anders als ein Kind, das solche positiven Erfahrungen nicht macht.
Das Kind entwickelt die Bindung. Also das Kind ist aktiv beim Aufbau der Bindung. Das ist, glaube ich, sehr entscheidend. Ja? Und das Kind bindet sich an diejenigen Personen, die sich am meisten um dieses Kind kümmern. Das ist jemand, der erfahrener und stärker ist und der das Überleben des Neugeborenen, des Kindes sichern kann. Das sind die beiden einzigen Kriterien, ob diese Person mit dem Kind verwandt ist oder nicht, ob sie weiblichen oder männlichen Geschlechts ist. Das spielt keine Rolle, ja. Ob sie sehr viel älter oder etwas älter ist, also ein älteres Geschwister, 8 Jahre älter oder so, könnte wenn es sich um dieses Kind kümmert, ja, auch die Bindungsperson werden.
Der dazugehörende psychische Mechanismus ist ganz simpel. Gerade weil sicher gebundene Kinder verinnerlicht haben, dass sie mit ihrem Verhalten etwas bewirken, haben sie ein besseres Selbstwertgefühl und ein größeres Vertrauen in sich selbst und in das Leben.
Umgekehrt kann man auch beobachten, dass Kinder eine ganze Reihe von Defiziten entwickeln, wenn sie ohne sicheren Hafen aufwachsen. Vielleicht sogar traumatische Erfahrungen wie Vernachlässigung oder Missbrauch machen. Fabienne Becker-Stoll.
Wir sehen das bei den Kindern, die tatsächlich keine Bindungen aufbauen können. Das sind aber Extremstbedingungen. Also Kinder, die in den 90er Jahren in den rumänischen Waisenhäusern aufgefunden wurden, die keine Möglichkeit hatten, sich zu binden. Und da sehen wir tatsächlich, dass diese Kinder Probleme haben mit ihrer Aufmerksamkeit. Und wir können auf der gehirnphysiologischen Ebene sehen, dass es tatsächlich weniger synaptische Verbindungen zwischen der Großhirnrinde und dem limbischen System gibt bei diesen Kindern. Und das sind sozusagen Hardware, strukturelle Probleme, die tatsächlich dann zu einer Einschränkung der Leistungsfähigkeit des Gehirns insgesamt führen.